Ja, ich möchte Sie jetzt recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass Sie zur Mittagsstunde wieder mal alle gekommen sind zu unserem E-Learning-Forum. Ich möchte mich zuerst allgemein kurz vorstellen, weil ich auch auf meinen Hintergrund kurz in der Präsentation eingehen werde. So, ich heiße Ortrun Gröblinger, bin momentan Praktikantin an der ZHW und zwar Praktikantin für mein Fachhochschulstudium, das ich in Oberösterreich absolviere, und zwar an der FH Hagenberg. Dort besuche ich den Studiengang Computerbasiertes Lernen, der sich, ja, wie der Name schon sagt, so mit E-Learning und allem rundherum auseinandersetzt. Und ich möchte Ihnen heute eine kurze Einführung zum Thema Multimedia geben. Zuerst möchte ich mit Ihnen die Begrifflichkeit klären, mit der ich jetzt arbeiten werde bei dieser Präsentation. Danach möchte ich Ihnen einen Denkanstoß geben zur heutigen Jugend. Daraus habe ich meine Schlüsse gezogen, die dann eben auch für den Unterricht wichtig sind, meiner Ansicht nach. Ich will einen Ausschnitt aus einer Umfrage zeigen, die vor kurzem an der ZHW gemacht wurde, die sich unter anderem auch mit Multimedia befasst hat. Danach möchte ich einen Input geben zu Möglichkeiten, wie man Multimedia herstellen kann, und da im Speziellen mal erklären, was Autorenwerkzeuge eigentlich sind. Zum Schluss noch kurz darauf eingehen, wie Multimedia im Unterricht verwendet wird, und mein Fazit daraus ziehen. Für diejenigen, die die Präsentation vielleicht später noch einmal anschauen wollen, nur kurz zur Navigation. Der Button Home hier oben führt Sie immer wieder zu dem Inhaltsverzeichnis zurück. Die einzelnen Begriffe sind hier alle verlinkt mit den jeweiligen Seiten. Und am leichtesten klickt man sich einfach mit den Pfeilen durch die Präsentation durch. Zuerst zur Begriffserklärung. Man spricht von Multimedia eigentlich seit den 60er, 70er Jahren, also Multimedia im Unterricht. In Wahrheit kann man so weit zurückgehen, dass man sogar sagen kann, Comenius hat es schon erwähnt. Er war also ein Didaktiker, der 1250 herum sein wichtigstes Werk geschrieben hat, das heißt Die große Didaktik. Und er weist da schon darauf hin, wie wichtig es ist, dass alle Schüler mit möglichst vielen Sinnen ihr Wissen erfahren können und erfassen können. Wenn man in der heutigen Zeit über Multimedia redet, dann werden dabei folgende Punkte besonders beachtet. Also das sind multimediale Elemente. Das sind Dinge wie Texte, Fotografie, Grafik, Animation, Video, Audio, Interaktion und zum Beispiel Computerspiele. Ich denke, diese Liste ist nicht vollständig. Jeder von Ihnen wird wahrscheinlich noch einige Punkte zu ergänzen haben. Und Multimedia bedeutet, dass jetzt mindestens zwei, besser drei dieser Elemente in einem Text, in einem Kurs, auf einer Webseite vorkommen. Es gibt auch noch einen anderen Ansatz, der besagt, dass Multimedia erst dann Multimedia ist, wenn zumindest ein zeitgebundenes Element dabei ist. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Text mit einem Video gekoppelt ist oder mit einer Animation oder ja, einem Tondokument. Ich gehe jetzt eigentlich von der weitergeläufigen Definition aus. Das heißt, ich gehe jetzt einfach davon aus, dass zwei dieser Elemente verwendet werden. Das heißt, für mich ist auch die Kombination von Bild mit einem Text schon Multimedia. Ja, wie gesagt, ich möchte Ihnen jetzt zum Umfeld unserer Jugend ein bisschen etwas erzählen. Ich habe hier eine Liste zusammengestellt, was mir so im Brainstorming eingefallen ist, wo uns die Kinder, die Jugendlichen momentan mit Multimedia regelrecht bombardiert werden. Vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, das schaut so ein bisschen nach Weihnachtswunschliste von manchen aus, habe ich dann das Gefühl gehabt, weil einfach Dinge kommen wie PlayStation, Computerspiele, die Xbox, der X-Cube, Gameboy. In jeglichen Zeitschriften ist Multimedia abgebildet, in der Werbung, Musikvideos sind nach diesen Konzepten aufgebaut. Und ich möchte Ihnen jetzt ein Beispiel nennen, und zwar ein Beispiel von japanischen Animes für Kinder. Das sind die Pokémon. Ich weiß nicht, kennen Sie Pokémon? Also, Animes sind diese japanischen Zeichentrickserien. Also meistens relativ gewalttätig, aber mittlerweile gibt es auch relativ viele für Kinder, wo eben zum Beispiel diese Pokémon. Pokémon heißt übersetzt so viel wie Taschenmonster. Und Da geht es darum, das ist eine Zeichentrickserie, ursprünglich nur eine Zeichentrickserie gewesen, wo Jugendliche gemeinsam mit diesen Taschenmonstern leben und gemeinsam Geschichten erleben. Jetzt diese kryptischen Zahlen hier daneben bedeuten, sind die Anzahl der Pokémon. In der ursprünglichen Serie gab es 151 von diesen Tierchen. Mittlerweile gibt es dazu Computerspiele, für den Game Boy, glaube ich, gibt es mittlerweile 4 verschiedene Editions und solche Dinge, Kuscheltiere, Homepage und so weiter. Wir sind auf einer Anzahl von 386. Das ist jetzt deswegen die Zahlen, weil ich möchte Ihnen jetzt eine dieser Homepages zeigen zum Beispiel. Also sehr bunt, sehr blinkend und jedes dieser Tiere oder jedes dieser Pokémon, wie zum Beispiel dieses Pokémon der Woche, hat bestimmte Eigenschaften. Wie kämpft es? Was frisst es? Wie lebt es? Zu welcher Gattung gehört es? Also wahnsinnig viel. Und dann muss man das hochrechnen. Da gibt es mindestens 151. Also wir haben gesehen, mittlerweile weit über 300. Und ich kenne viele Kinder, die keine Probleme haben, ihnen sicher 3/4 dieser Pokémon aufzuzählen und zu erklären, was das ist. Und das Ganze, ohne dass sie sich hingesetzt hätten und gelernt hätten, ohne dass es sie irgendeine Anstrengung gekostet hätte. Es ist einfach, weil sie es halt interessiert und weil sie überall damit konfrontiert werden. Diese Homepage, wenn sie es dann interessiert, sie ist verlinkt in der Präsentation, ist eigentlich ein schönes Beispiel, was man, wenn man alles an Multimedia einsetzen möchte, was man alles machen kann. Also man kann sich Lieder herunterladen zu den Pokémon, man kann sich Serienteile anschauen. Man kann an Votings mitmachen. Es gibt spezielle Spiele über die Pokémon. Also überall Multimedia und diese Tiere. Und dauernd werden sie, die Kinder, eigentlich darauf hingetrimmt, wie diese Pokémon funktionieren. Ich möchte jetzt trotzdem zurückgehen und Ihnen darauf sagen, was mein Schluss aus dieser Situation ist. Es ist jetzt nicht nur, Pokémon ist ein Beispiel, das. Und es gibt sicher viele dazu. Und ich denke, dass Multimedia für unsere Kinder nicht nur gewünscht wird im Unterricht, also von ihnen, sondern dass sie es erwarten. Sie kennen es gar nicht mehr anders. Es wird überall rundherum um sie, werden sie bombardiert regelrecht mit diesen Informationen. Sie betrachten das eigentlich als Grundvoraussetzung und sehen oft gar nicht ein, warum sie jetzt Dinge eben anders lernen sollen, wenn es doch eigentlich für sie auch jetzt zu einfach geht. Dass das jetzt keine besonders neue Erkenntnis ist und dass sich dieser Gedanke auch in den Köpfen der Dozenten zum Beispiel festgesetzt hat, möchte ich mit dieser Umfrage, also ich muss jetzt die Auflösung entschuldigen, möchte ich mit diesem Ausschnitt aus dieser Umfrage zeigen. An dieser Umfrage haben 71 Personen teilgenommen, davon waren 46 Dozierende und wenn ich die Frage vorlesen darf, die ich herausgenommen habe, welche der folgenden thematischen Bereiche für den Einsatz von ICT, Information- und Kommunikationstechnologie, in der Hochschullehre erachten Sie für wichtig, mehrfach Nennungen möglich. Gewonnen hat hier zwar der Punkt Entwicklung und Anwendung von interaktiver Lernsoftware. Wir haben vorhin auf meiner Aufzählung auch gesehen, ich halte auch Interaktivität für einen Teil von Multimedia, aber interessanter finde ich, die zweite Nennung, die ist also die Kategorie, die zweitmeisten Nennungen erhalten hat. Und zwar war das der Punkt Entwicklung und Einsatz von Multimedia in der Lehre. Hier haben immerhin 43 Personen gesagt, von diesen 71, dass ihnen das wichtig ist. Und ich denke, das allein sagt schon aus, dass mittlerweile weithin bekannt ist, wie wichtig Multimedia sein kann. Möglicherweise ist Ihnen jetzt schon ein bisschen übel geworden, weil die Herstellung von multimedialen Inhalten ist fürchterlich aufwendig in den meisten Fällen. Gebe ich jetzt doch zu. Ich habe Ihnen jetzt nur ebenfalls als Denkanstoß gedacht, 4 Programme aufgeschrieben, die sehr oft mit Multimedia in Verbindung gebracht werden. Animationen zum Beispiel werden die meisten entweder mit Flash erstellt, können auch erstellt werden als Java-Applets. Eher dann meistens die technischen Sachen werden eher noch programmiert. Wie gesagt, auch eine Homepage oder eine Webpage kann multimedial sein. Die werden dann oft mit so Programmen wie zum Beispiel dem Dreamweaver und Frontpage gemacht. Das sind jetzt nur 4 Beispiele von Programmen, die es überhaupt gibt. Und ich will sie jetzt auch weniger mit diesen technischen Details belasten. Deswegen habe ich hier ganz riesengroß in der Box dazu geschrieben, die E-Learning-Gruppe, E-Learning-Abteilung ist jederzeit bereit, sie gerne zu beraten. Und zwar eine Beratung in die Richtung hin, dass teilweise Aufgaben von Ihnen übernommen werden können, zum Beispiel, dass man Ihnen bei der Umsetzung hilft, dass aber auch jederzeit jemand für Sie da sein wird, der Sie gerne berät, wenn es jetzt darum geht, Sie haben ein spezielles Problem, das wollen Sie gelöst haben und welches Programm nimmt man jetzt am besten dafür. Also, falls Ihnen der Gedanke das nächste Mal direkt bei der Präsentation kommt, die Sie dann durchsehen, ich habe hier den direkten Link, also die direkte E-Mail-Adresse hinein verlinkt, also Sie bräuchten nur noch auf den Knopf drücken und ein E-Mail senden. Es gibt aber auch Möglichkeiten, wie man Multimedia ein bisschen einfacher herstellen kann. Zwar natürlich nicht in so großem Umfang wie jetzt die bestausgefeilteste Flash-Präsentation oder ich weiß es nicht, aber diese Möglichkeiten sind zum Beispiel Autorenwerkzeuge. Autorenwerkzeuge sind Tools, die einfach helfen, eine multimediale Aufbereitung von Lerninhalten zu ermöglichen. Sie sind sehr einfach zu bedienen, man braucht keinerlei Programmierkenntnisse dafür und wenn man sich ein bisschen mit dem Computer auskennt und ein wenig Zeit hinein investiert, bekommt man eigentlich in relativ kurzer Zeit gute Ergebnisse. Es gibt verschiedenste dieser Tools, ich habe hier drei aufgeschrieben. Das eine, eines der bekanntesten ist Toolbook, auch Offerware von Macromedia ist relativ bekannt. Und als letzten Punkt habe ich hier Lersus hineingenommen. Lersus nämlich deswegen, weil an der Schule in den letzten Monaten eine Evaluierung gelaufen ist über verschiedene Autorenwerkzeuge, die sich hauptsächlich mit der Bedienbarkeit der Programme auseinandergesetzt hat. Lersus hat bei dieser Bedienbarkeit gewonnen und ist auch im Verhältnis zu dem, was es kostet, jetzt relativ gut gewesen beim Abschneiden. Deswegen wurden jetzt 6 Lizenzen insgesamt gekauft, die für alle Dozenten zur Verfügung stehen sollen, wenn das jemand verwenden möchte. Es werden momentan noch Schulungen zu dem Programm angeboten. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach zeigen, wie der Output aussieht aus diesem Programm. Das Ganze ist auch abrufbar in der Plattform Moodle. Also wenn Sie dann genau wissen wollen, wie das ist, dann zeige ich Ihnen gerne den genauen Weg zum Einstieg. Das lasse ich jetzt weg. Und wenn dann ein fertiger Kurs, also wenn man einen fertigen Kurs hat, sieht der dann in dieser Richtung aus. Die Navigation hier auf der Seite wird einem automatisch erstellt. Das sind die Überschriften, die man zu jeder Seite angibt. Es gibt Unterüberschriften. Ich weiß jetzt nicht, ob ich irgendwo eine finde. Ich glaube, in dem Kurs habe ich keine drinnen. Das sind also eingerückte Punkte, die auch kleiner erscheinen, extra für Übungen, Beispiele und so weiter. Und man hat hier eigentlich jetzt nur einmal einen Text eben in einer Homepage stehen. Hier habe ich ein animiertes GIF drinnen. Es ist relativ einfach, verschiedenste Medientypen einzubauen in diese Präsentationen. Das heißt, man kann Videos einbetten, man kann Animationen einbetten, animierte GIFs, Tondateien und so weiter. Auch Applets funktionieren. Relativ praktisch und in wenigen Klicks schafft man das. Wir haben für das Programm das ZHW-Design gewählt. Vielleicht noch zu kurz. Einfach damit die Kurse dann auch ein bisschen schulkonform aussehen. Dieses Design ist auch vorgegeben, das heißt, darum muss sich der Nutzer auch nicht kümmern. Wenn es nicht gewünscht ist, dann gibt es momentan an der Schule die Möglichkeit, das Ganze auch noch in dem ursprünglichen Design zu zeigen, dass die Softwarefirma, das Delphi Software, automatisch anbietet. Vielleicht, dass Sie einen Augenblick haben, um sich das Programm anzusehen, wie es jetzt optisch aussieht. Das Ganze ist hier relativ einfach gegliedert. Was ich noch nicht gesagt habe, ist diese Karteireiter, die man hier jetzt auch sieht. Es gibt Möglichkeiten nicht nur für Text, den man erstellt, sondern es gibt auch relativ gute Testmöglichkeiten. Es werden 7 Fragetypen automatisch angeboten, also 7 Aufgabetypen, zu denen dann der Lerner auch ein Feedback bekommt. Und die sind hauptsächlich dafür gedacht, dass die Schüler Selbsttests damit machen. Jedoch ist es möglich, das Ganze in Kombination mit einer Plattform zum Beispiel auch für richtige Tests zu nutzen. Das müssen wir aber erst ausprobieren einmal, wie es dann technisch genau umgesetzt gehört. Wenn man jetzt mit diesem Programm arbeitet, geht man relativ einfach vor. Also man startet sich ein neues Projekt und dann überlegt man sich, welche Überschriften möchte ich dem Lerner jetzt geben, die da auf der Seite stehen. Und je nachdem legt man sich dann Kapitel an. Das Ganze passiert mit so einem Klick auf den Button, der oben angegeben wird. Und hier kann man dann seine Texte hineinschreiben, die man haben möchte. Also, weiß ich nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, Unterüberschriften zu erstellen, ein bisschen Text hineinzuschreiben. Wenn man sagt, okay, man braucht jetzt darunter noch einen anderen Textbaustein, das ist dann durch Absätze natürlich getrennt, solche Dinge, klickt man sich einfach einen neuen Textbaustein hinein, fügt auch wieder seine Begriffe ein, wie auch immer. Ja, erstellt sich vielleicht ein zweites Kapitel und will sich das Ganze dann vielleicht einmal anschauen. Dafür ist zu sagen, also ich habe es jetzt noch nicht zwischengespeichert, es ist wichtig, dass das Ganze einmal abgespeichert wird. Sonst kann man sich nämlich leider die Forschung nicht ansehen. Und man hat hier die Möglichkeit, sich das Ganze direkt als HTML-Seite anzeigen zu lassen. Es rechnet dann ein bisschen hin und her, weil das Ganze, was sehr gut an diesem Programm ist, es ist SCORM-konform. SCORM ist so ein Standard, wie Daten einfach abgespeichert werden. Der spezielle Standard für Lerninhalte, wie sie abgespeichert werden sollen. Also der Benutzer selber muss sich darum nicht kümmern, aber für den ist es interessant zu wissen, dass die ganzen Inhalte jetzt auf verschiedenen Plattformen laufen können, dass sie selbstständig so stehen können, wenn sie nur ins Internet stellen zum Beispiel. Ja. Und hier sehen Sie, das ist der gesamte Kurs, den ich jetzt mit wenigen Klicks erstellt habe. Ich habe hier meine 2 Überschriften hineingegeben, die ich gemacht habe. Ja. Das war es eigentlich auch schon. Und je nachdem kann ich meine ganzen Bilder, die ich vielleicht schon habe und so weiter, oder Audio-Files einfach einbetten.
Ja. Die Dateien, die da jetzt erstellt werden, kann ich die auf den Webserver auftragen?
Ja. Es ist, also es kann eben alleine laufen, aber ich würde vorschlagen, die günstigste Möglichkeit, solche Sachen zu nutzen, ist, indem man noch eine Lernplattform verwendet. Das heißt, das Ganze zum Beispiel in Moodle einbettet oder WebCT. Aber es geht auch alleine. Man hat dann einfach diese HTML-Seite, die der Lerner sieht. Ja.
Ich hätte jetzt noch erwartet, dass die Überschriften irgendwie so eine Art Sub-Navigation geworden wären, aber das war nicht so.
Nein, das ist.
Es
gibt eine Ebene von Subnavigation, das ist, ich kann zum Kapitel 1 zum Beispiel ein Beispiel dazu hängen. Ups. Das Ganze, also diese Punkte, die man oben sieht, Beispiel, Übung und Interaktion, wo ich jetzt eben das Beispiel ausgewählt habe, die werden als Subnavigation angezeigt. Man sieht das eh gleich. Also wenn ich einen anderen Punkt auswähle, dann verschwindet diese Navigation auch. Und beziehungsweise habe ich hier dann das Beispiel als Unterpunkt. Ja. Ich habe eines da. Das ist, ein Video macht man am besten, indem man sich einen leeren Textblock hernimmt. Und dann geht man auf Video. Ich hoffe, ja genau, ich hoffe, das ist jetzt nicht so groß, sagt einfach öffnen, wartet, was passiert, je nachdem, wie schnell der Rechner ist. Bekommt leider diese Fehlermeldung, aber es funktioniert trotzdem, also ich kann Ihnen das jetzt auch beweisen. Man sieht das Video im Kurs jetzt selber nicht, allerdings Okay. Allerdings, wenn Sie wollen, zeige ich Ihnen das jetzt, dass man es dann in der Vorschau bereits sieht und dann im fertigen Kurs natürlich auch. So. Ja, das Problem an dem Programm ist, also Problem ist es nicht, sondern es glaube ich, ich denke, Sie haben es deswegen so gelöst, damit es keine Probleme mit diesen SCORM-kompatiblen Dateien gibt. Aber es rechnet dann halt relativ lang. Ja. Und hier ist das Video dann direkt eingebettet. Ja, das müsste eigentlich schon funktionieren. Theoretisch, man hat doch Ton dann dazu, ich habe jetzt den Ton weggeschaltet, beziehungsweise das Video, da habe ich den Ton noch weggeschnitten, aber sieht dann so aus. Die Videos werden standardmäßig eingebettet in der Größe, die man beim Hinausrendern sowieso vorgibt. Gut funktionieren tut es bis zu einer Breite von 560 Pixel. Alles, was breiter ist, kann unter Umständen ein bisschen problematisch werden, auch Animationen und so weiter. Es ist einfach vorgegeben vom Programm. Sie sehen diesen Strich hier und in diesem Bereich sollten sich eigentlich die Inhalte befinden. Sonst muss man ein bisschen tricksen und das dann nachbearbeiten. Okay, gibt es noch Fragen zu Lersus, die ich jetzt so schnell beantworten soll? Gut, dann möchte ich in der Präsentation ein wenig weitergehen. Und zwar kommen wir eh schon relativ zum Schluss von der Präsentation. Und zwar möchte ich jetzt noch einmal sagen, warum ich denke, dass Multimedia im Unterricht so wichtig ist. Es geht nicht nur darum, dass wir den Schülern oder Studenten jetzt blinkende Seiten anbieten, sondern genau das soll eben nicht passieren, sondern es geht darum, dass sie verschiedene Möglichkeiten haben sollen, den Lehrstoff zu erfassen. Es hat eine Zeit lang die Theorie gegeben, dass das Wissen mehr oder weniger aufsummiert wird. Das heißt, wenn man gleichzeitig ein Video sieht, dazu den Text liest und vielleicht noch irgendjemand massiert einem die Schultern, dass sich diese positiven Reize alle aufsummieren und man den größtmöglichen Lerneffekt hat. Mittlerweile ist man davon abgekommen und denkt, dass das nicht mehr stimmt. Also die Hirnforschung tut auch immer ein bisschen hin und her springen, sondern man glaubt, dass es nur damit zusammenhängt, dass jeder Lerner einfach unterschiedliche Angewohnheiten hat. Sie wissen selber, es gibt auditive Typen, es gibt Leute, die besser mit Bildern lernen. Je nachdem, einer liest lieber einen Text, der andere sieht sich lieber eine Grafik an. Und deswegen denke ich, dass es wichtig ist, verschiedene Darstellungsmöglichkeiten anzugeben für die Studenten, für die Schüler, dass sich dann jeder das herausnehmen kann, was für ihn am besten ist. Und so erreicht man natürlich eine breitere Anzahl von Leuten, als wenn man nur einen Text zum Beispiel anbietet. Weil damit erreicht man jetzt nur die Personen, die eben am besten mit Text lernen. Was weiter wichtig ist, ist, dass die Lerner selbstgesteuert und interaktiv vorgehen können. Man lernt einfach am besten, und das ist bei allen Typen so, wenn man selber etwas ausprobiert. Und dieses Ausprobieren kann oft schon relativ gering sein und trotzdem lernwirksam sein. Das kann jetzt sein, dass es schon hilft, wenn Sie selbstständig immer auf einen Weiter-Button klicken müssen. Weil dann müssen Sie bestätigen, dass Sie auf dieser Seite waren. Also sogar so Kleinigkeiten können helfen. Und je nachdem, wie gut jetzt das System ist, mit dem man arbeitet, die Plattform, die Software, wie auch immer, wie interaktiv man als Dozent das gestalten möchte, desto besser wird es natürlich, je mehr man hat. Und was auch noch wichtig ist, ist an dieser Sache, dass die Schüler einfach relativ selbstständig lernen können. Das heißt, sie sind weniger gebunden an fixe Orte, sie sind weniger gebunden an bestimmte Zeiten und Dauern, was einem im Normalfall hilft. Mir ist sehr wohl bewusst, dass das auch für die Studenten teilweise unangenehm ist, weil sie sich selbst hinsetzen müssen, sie selber denken müssen und das ist anstrengend. Da ist es meistens besser, wenn man einfach da sitzen kann, man hört sich an, was da irgendwer erzählt, dann denkt man vielleicht daran, wo man Skifahren hingeht in 2 Wochen. Und dann ist die Stunde vorbei und es war recht spannend, angenehm, aber man weiß überhaupt nicht, um was es gegangen ist. Und ich denke, dass dieser innere Schweinehund, dass man sich als Student dazu überwinden muss, selber zu denken und selber zu lernen, das größte Problem ist an den Sachen. Ich möchte jetzt Ihnen als vielleicht zukünftige Programmersteller noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar sind das diese Guidelines. Die wurden, also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten und sehr viele Dokumente, hunderte an Texten, die Leuten wie Ihnen helfen sollen, richtige multimediale Inhalte zu erstellen. Und ich möchte jetzt eines dieser vielen Beispiele herausnehmen, weil es einfach von meinem Studiengang, auch von meinem Jahrgang entwickelt wurde vor 2 Jahren im Unterricht. Und zwar sind wir hergegangen und haben verschiedene Bausteine zusammengefasst. Also, dass man hinunterscrollt, zuerst so allgemeine Dinge, dann aber auch Sachen wie Farbe, Schrift, Bilder, Layout und so weiter. Was jetzt wirklich lernwirksam ist und was nicht und das Ganze mit wissenschaftlichen Begründungen dazu. Und das, was eigentlich am interessantesten ist an dieser Sammlung, das sind diese Checklisten, diese kleinen Dokumente, die daneben hängen, in denen Sie Schritt für Schritt durchgehen können. Wenn Sie zum Beispiel einen fertigen Kurs haben, können Sie sagen, okay, irgendwie denke ich, diese Farben schauen zwar gut aus, aber ich weiß nicht, sie passen mir nicht so ganz, einfach vom Gefühl her. Dann kann man sich die Checkliste hernehmen und durchgehen und einfach solche Sachen beantworten wie, welche Farbe haben jetzt meine Texte und ist das vielleicht nicht gut? Welche Farben haben die Hintergründe und so weiter? Und das mehr oder weniger abhakeln. Und je nachdem vielleicht auch Fehler draufkommen, die einem selber nie aufgefallen wären. So stehen so Sachen drinnen wie, dass Animationen besser nicht in Blau gestaltet werden sollen, weil Blau schlechter aufgenommen wird. Das sind Dinge, die, auf die kommt man normalerweise gar nicht. Okay, und jetzt möchte ich noch ein Fazit ziehen. Der Vortrag ist somit eigentlich schon vorbei, der eigentliche Vortrag. Ich denke, dass Multimedia wirklich wichtig ist im Unterricht. Und zwar nicht nur, dass man darüber nachdenken sollte, ob man es vielleicht einsetzt, sondern ich glaube, es muss einfach passieren. Ich glaube, dass Autorenwerkzeuge den Leuten viel Zeit sparen können, wenn sie sie einsetzen, weil es leichter ist, als wenn man jetzt, wirklich von der Seite herkommt, dass man vielleicht nicht so gefestigt ist im Umgang mit dem Computer, dass man dann gleich 4, 5 neue Programme lernen muss, damit man perfekte Videos schneiden kann und so weiter. Weil das ist meistens eh nicht notwendig. Es geht eher darum, dass einmal etwas angeboten wird. Und ich denke, dass weniger oft mehr ist. Das heißt, es ist besser, man verwendet nur 3 Farben, aber dafür die richtigen. Es ist besser, man hat nur 1 Video, aber das ist dafür wirklich lernwirksam. Es ist besser, man hat nur 2 Animationen im ganzen Programm, aber die zeigen wirklich, um was es geht und verwirren den Lerner nicht noch mehr. Damit möchte ich eigentlich schließen. Ich möchte jetzt gleich Sie bitten, Fragen zu stellen, und sollten Sie keine haben, kann ich Ihnen noch einige interessante Beispiele nennen, einfach von multimedial gestalteten Dingen, die mir jetzt gut gefallen. Also danke.
Es folgt die Beantwortung einer Zuschauerfrage bezüglich Copyright und Urheberrecht bei der Verwendung von Multimedia-Daten.
Der Herr Werner Kallenberger hat sich angeboten, dass er hilft bei der Beratung, wenn wirklich Probleme auftauchen. Das heißt, dass man sich mit ihm einen Termin ausmacht oder den Termin über das E-Learning Center ausmacht mit ihm und da einmal hilft. Und dann sind im E-Learning Business Pool auch einige Sachen mittlerweile verlinkt, nämlich eben genau zu solchen rechtlichen Dingen. Und dann möchte ich noch etwas herzeigen, was mir Martin gestern erst gezeigt hat, was ich sehr gut finde, und das ist nämlich dieses Use and Comics. Das ist so eine Möglichkeit vom Multimedia-Einsatz, relativ einfach gelöst. Und zwar hat sich da eine Klasse zusammengesetzt und hat so Figuren entwickelt, also Sympathieträger sozusagen, die verschiedene Geschichten erleben. Die haben das Ganze dann so in Reimform gemacht, also sie sehen wie Musik und Filme und Software und so weiter. Das sind die Kategorien, in denen es dann Rat gibt, sozusagen, und dazu gibt es dann immer eine kurze Story mit einem Fazit daraus. Das ist jetzt so, zum Beispiel gibt es dann immer so Zeichnungen und ja, kurze Reime dazu. wem das zu kindisch ist, ist relativ viel auch hier drinnen im Grundwissen Urheberrecht und in der Bibliothek. Und diese Seite möchte ich jedem, der mit JUS Probleme hat, also Probleme nicht beim Lernen, sondern bei der Anwendung oft ans Herz legen, weil sowas habe ich jetzt sehr lang gesucht und ich war gestern echt verwundert, weil das so klar und für jeden verständlich einfach zusammengeschrieben ist. Wann darf ich eben ein Video einbetten, wann nicht und solche Sachen werden da behandelt.
Ein Beispiel zum gelungenen Multimedia-Einsatz zum Abschluss.
Ich möchte Ihnen vielleicht noch ein Beispiel zeigen, so als Abschluss, was man, wenn man viel Zeit investiert, mit Multimedia auch machen kann. Ich hoffe, es ist jetzt niemand sehr schwach im Magen. Das hier ist nämlich ein Sezierkurs für Frösche, der einfach mit Flash gelöst worden ist. Also, und ich finde es deswegen noch so nett, weil es ist auch schon einige Jahre her, dass die Diskussion war, ob Frösche überhaupt noch seziert werden dürfen im Unterricht. Und ich bin sehr froh, dass es das nicht mehr gibt oder fast nicht mehr gibt. Aber der Stoff muss trotzdem durchgenommen werden. Und hier wird man jetzt angeleitet, Schritt für Schritt, was man diesem armen Frosch antun muss. Das heißt, zuerst soll man sich einmal die Stecknadeln holen und dann muss man diesen armen Frosch auf die Platte hinheften. So, das ist dann so Spielerei für Stunden, wo man gerade vielleicht ein bisschen eine Pause braucht oder ein bisschen wütend ist, ich weiß es nicht, vielleicht hilft es das. Wenn man das Ganze dann richtig gemacht hat, bekommt man dann die nächste Anweisung. In dem Fall, ich soll halt auf seinen Bauch draufklicken. Und dieser muss dann aufgeschnitten werden. Also man bekommt hier das Stanley-Messer angegeben und muss dann selber sozusagen mit der Maus die Schnitte durchführen, das alles aufklappen, dann kann man sich genau die Innereien anschauen. Es ist eine Spielerei, aber ja. So, soll man jetzt aufschneiden? Okay. Ja, einmal. So, und dann klappt man mal die erste Schicht weg. Ja, muss die natürlich auch wieder antackern. Die zweite Schicht. Ja, und mit diesem Ding kann man sich jetzt schon einige Zeit beschäftigen. Also jetzt geht es dann weiter, dass man diesen Kehlkopf da aufschneiden muss. Dann muss man, ich weiß nicht, die Lunge erkennen und das Herz herausnehmen. Und also eigentlich nur eine Spielerei, aber ich glaube, sowas kommt an, gerade bei Schülern, aber meistens auch bei Erwachsenen. Okay, gut. Ich glaube, ich möchte es jetzt beenden. Ich denke, vielleicht haben Sie Lust, dass Sie noch mit uns gemeinsam einen Kaffee trinken gehen. Es gibt für jeden Gutschein, der da war. Und dann kann man das auch noch in einer gemütlicheren Runde weiter besprechen.